Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
Andrea Rolfes Mahler.
Mein Bielefeld-Platz.
War früher tatsächlich der Sigi. Da war ich viel und oft, aber inzwischen bin ich mehr auf dem alten Markt. Das hat wahrscheinlich ganz viel damit zu tun, dass man echt älter wird.
Mein Bielefeld-Gefühl.
Inzwischen Heimat, obwohl es wirklich ganz lange gedauert hat. Ich bin seit 98 hier. Und das Heimatgefühl habe ich eigentlich erst, seitdem ich hier so richtig eine Familie habe.
Andrea, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Andrea, als wir beide vor über 25 Jahren in der Uni Bielefeld sitzen, in irgendeiner Vorlesung, die ich verdrängt habe, keine Ahnung.
Linguistik oder Linguistik oder irgendwie sowas.
Es war auf jeden Fall furchtbar. Als wir beide da gesessen haben, hättest du dir vorstellen können, es kommt jemand rein und sagt, hey Andrea, du wirst mal stellvertretende Chefredakteurin der Neuen Westfälischen und du sitzt bei Christina im Podcast zu Gast.
Never, never hätte ich das geglaubt. Ich habe ja damals nicht mal so richtig daran glauben können, Redakteurin zu werden, was ich ja immer wollte.
Ja.
War mein Traumjob tatsächlich. Habe auch schon während der Abi-Zeit immer bei einer Schülerzeitung mitgeschrieben. Und das war mal mein ganz großer Traum. Und damals war es tatsächlich noch so, dass irgendwie auf, ich weiß nicht, eine Volontärsstelle, ja, ich weiß es nicht, 200 Bewerbungen da waren. Und das war echt mein großer Traum. Ich war immer sehr, sehr ungewiss, ob das was werden würde. Und in der Uni habe ich das schon mal gar nicht geglaubt, weil ich saß in diesen Veranstaltungen, Germanistik, und dachte, was tust du hier?
Ja.
Ich wusste nicht, was ich damit anstellen sollte. Und insofern alles gut gelaufen am Ende.
Warum haben wir das bloß gemacht, Andrea? Wenn du jetzt zurückblickst, hättest du es anders gemacht?
Nee, ich hätte ehrlich gesagt gar nichts anders gemacht. Mhm. Ich hätte es genau so nochmal gemacht, weil es ja gut ausgegangen ist. Aber ich ehrlich gesagt, wenn mein Sohn heute zu mir kommen würde und sagen würde, Mama, ich studiere Soziologie und Germanistik, würde ich sagen, oh, schlaf nochmal eine Nacht drüber.
Ja.
Weil das sind so Studiengänge, mit denen kannst du alles machen, aber auch im Zweifel nichts werden.
Ja. Ja. Aber du hast es zu Ende gemacht, im Gegensatz zu mir.
Ja, ich habe es zu Ende gemacht.
Ich habe es irgendwann geworfen und habe gesagt, komm, ich gehe zum Radio, das macht ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Ich fand es so furchtbar.
Ich habe auch oft drüber nachgedacht, ganz oft. Und ich habe es dann einfach durchgezogen. Ich glaube, ich habe es durchgezogen, weil ich extrem so erzogen worden bin, was durchzuziehen.
Ja?
Ja. Also das wäre nicht denkbar gewesen zu Hause, dass ich das Studium schmeiße.
Was wäre dann passiert? Was hätten deine Eltern gesagt?
Große Tragödie.
Ja?
Ja. Meine Eltern haben beide nicht studiert. Ich war auch überhaupt die Erste in der ganzen Familie, die studiert hat. Und das war damals so, das musste dann alles so nach der Reihe passieren.
Mhm.
Abitur, dann Studium, dann anständiger Beruf. Ob jetzt der Beruf der Journalistin ein anständiger ist, weiß ich nicht.
Ja.
Aber auf jeden Fall war das so, das war die Erwartungshaltung.
Mhm.
Und die haben tatsächlich ja auch, meine Eltern haben das Studium anfänglich auch finanziert, weil ich auch kein BAföG bekommen habe. Und da musste dann auch der Abschluss her.
Da bist du mit einem ganz schönen Druck nach Bielefeld gekommen auch, ne?
Habe ich damals nicht so empfunden, weil das für mich auch selbstverständlich war, dieses Studium zu beenden.
Mhm.
Ich habe tatsächlich irgendwie mal zwischendurch drüber nachgedacht, das Fach zu wechseln. Weil es ja wirklich, das war so nicht greifbar, ne? Das fand ich schwierig. Ich wusste nicht so richtig, wie fängst du damit später mal irgendwann im Beruf was an?
Mhm.
Und das war ja auch so weit weg, also gerade Mediavistik, Linguistik, was so schwierig. Aber nee, es war für mich selbstverständlich, dass ich das beende.
Du hast gerade gesagt, damals war dir das nicht klar mit dem Druck. Heute, wenn du drauf guckst, würdest du es als Druck wahrnehmen?
Nicht kein klassischer Druck, weil meine Eltern nie eine große Erwartungshaltung ansonsten hatten oder mich irgendwie unter Druck gesetzt haben. Aber es gab so Selbstverständlichkeiten, mit denen ich einfach groß geworden bin. Und da gehörte dazu für mich und aber auch für meine Schwester, dass das mit der Schule so läuft und dass man danach eine Ausbildung macht oder halt ein Studium. Ich hätte auch eine Ausbildung als Tischlerin machen können. Das wäre vollkommen okay gewesen. Aber Hauptsache, man macht was. So.
Du ziehst es durch.
Hauptsache, du ziehst es durch, genau.
Druck klingt ja auch wahnsinnig negativ. Also was sich daraus entwickeln kann, ist ja auch einfach sowas wie ein Ehrgeiz.
Richtig.
Und du bist ehrgeizig.
Ja, ehrgeizig bin ich.
Ja, schon. So habe ich dich auch immer wahrgenommen.
Ja.
Was ja auch ganz häufig irgendwie negativ behaftet ist.
Mhm.
Es ist doch überhaupt
nicht. Bei einer Frau vor allem.
Ja, total.
Bei einer Frau noch mal mehr als bei Männern.
Ja, weil du deine Ziege bist. Du bist eine ehrgeizige Ziege.
Toll.
Ne? Also ja, das so wird ganz wirklich oft assoziiert, wenn ja. du sagst, ich habe Ziele, ich bin zielstrebig, ich kenne das auch.
Mhm. Aber ich glaube, man kann ja Ehrgeiz so oder so auch irgendwie leben. Ne? Also für mich damals im Studium nicht, aber auch nicht im Volontariat, schon als ich im Job war und auch danach nicht, war nie klar, dass ich unbedingt in Führungspositionen möchte. Mhm. Also ich wollte immer das, was ich gerade mache, gut machen. Das war so der Anspruch. Ja. Aber ich war nie so, dass ich irgendwie bis ich unbedingt Führung wollte oder Leitung wollte oder so. Das wollte ich nicht. Das war, mhm. das hat sich eigentlich entwickelt.
Ja. Naja, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber auch gerade, wenn man dann auch in der Führungsposition vielleicht ist, eben um das auszubügeln und zu sagen, hey, ich bin zwar ehrgeizig, aber ich bin ganz nett, wirklich, schaut mal her, kenne ich das von ganz vielen Frauen, dass sie sehr viel softer sind, als Männer es eigentlich wären in ihrem Job. Wie empfindest du das?
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich glaube immer, und das sage ich jetzt mal so öffentlich in einem Podcast, ich bin ganz froh darüber, dass ich immer authentisch bleiben konnte mhm. und glaube ich sehr authentisch immer noch bin, jetzt auch in meiner jetzigen Rolle. Also ich war und bin eigentlich immer Andrea. Das ist manchmal gut, weil ja man auch dann das Vertrauen der Kollegen hat. Manchmal ist es natürlich ein bisschen schlecht, weil dann auch alle denken, sie könnten irgendwann machen, was sie wollten. Mhm. Da merke ich aber, da werde ich dann irgendwann grantig. Mhm. Und so geht das eigentlich dann auch ganz gut immer aus. Es muss so eine Balance sein, ne?
Ja.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass man als Frau eine ganz andere Rolle hat als Mann.
Voll.
Ja.
Total.
Was mir noch viel mehr auffällt, ist, dass es auch so ein Generationenunterschied ist, was für eine Rolle man in einer Führungskraft mhm. heute spielt. Sprechen wir auch ganz oft drüber im Verlag, dass irgendwie die heutigen Rollen viel mehr mit Leadership zu tun haben und mit mhm. Management auch, ne? Sogar im Journalismus letztendlich.
Ja.
Und ich glaube, das hat sich auch total verändert.
Mhm.
Ja.
Und wenn wir an diese beiden Mädchen zurückdenken, diese jungen Frauen, die da sitzen in dieser schrecklichen Vorlesung, was hat sich für dich einfach verändert, was auch so dein Selbstvertrauen angeht? Oder warst du schon damals sehr voller Selbstvertrauen?
Also merkwürdigerweise hatte ich immer Selbstvertrauen, aber das war ein ganz anderes Selbstvertrauen. Und ich meine, aus der jetzigen Perspektive sagen zu können, dass das auch ein bisschen überhöht war.
Ach echt?
Also, ja.
Spannend.
Also will sagen,
wir machen eine kleine Pause, in der ich euch unseren heutigen Werbepartner vorstellen möchte. Und zwar ist das die Volksbank Bielefeld-Gütersloh. Was manche von euch vielleicht noch nicht wissen, in der Volksbank am Kessebrink, da könnt ihr nicht nur Finanzthemen besprechen. Die Lobby ist ein toller Treffpunkt für Kunst, Kultur, Design und Genuss. Zweimal im Jahr warten da wechselnde Ausstellungen auf euch, Events, der regionale Konzeptstore, der bietet Produkte von Manufakturen aus OWL an und natürlich bekommt ihr Kulinarisches. In der frischen Mische gibt es von der belegten Stulle bis zu regionalen Eintöpfen alles für die Mittagspause in gemütlicher Atmosphäre. Einen ganz herzlichen Dank an die Volksbank Bielefeld-Gütersloh für die Unterstützung. Mehr Infos bekommt ihr auf der Seite der Volksbank. Viel Spaß beim Erkunden. Und nun geht's weiter mit der Folge.
Ich bin in so einem, weißt du ja auch, ich bin in so einem kleinen Dorf im Landkreis Cloppenburg aufgewachsen, in Garrel. Und da war das immer ein einfaches, wie soll man sagen, man kannte ja jeden und alles. Und man war immer ein bisschen die Ältere. Ich war als Mädchen auch immer ein bisschen die Größere in der Klasse und so. Und im Sport auch immer gar nicht so schlecht. Und da hat man sich darüber so ein, glaube ich, so ein Selbstbewusstsein erarbeitet, dass man so mitgenommen hat. Das trägt einen auch, mich, glaube ich, auch immer noch. Und dann merkt man aber plötzlich, kommt man in so eine für mich damals Großstadt, weil Garrel hatte oder hat immer noch so knapp 10.000 Einwohner. Und da kommt man in so eine Großstadt und die an der Uni sind mehr Studenten, als in dem Dorf, aus dem man herkommt, gelebt haben. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, okay, hier bist du echt der letzte kleine Knirps. Aber gefühlt hatte ich immer noch dieses Selbstbewusstsein in mir. Aber das hat sich dann mit den Jahren natürlich irgendwie so komplett verändert, weil man einfach in diesem Job, und das weißt du auch,
ja.
du bist halt ständig ja unterwegs, du lernst ganz viele Menschen auch in Leitungsfunktionen kennen. Ja, dass man da einfach mit der Zeit dann auch Selbstvertrauen gewinnt und irgendwie auch lernt, da so ja, sich zu bewegen, ne,
ja.
in so einem Kreis von bestimmten Menschen. Insofern würde ich jetzt sagen, jetzt bin ich tatsächlich, glaube ich, sehr selbstbewusst.
Ja.
Ja.
Ja, super spannend. weil ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so eine Erinnerung dran habe, wie es da um dein Selbstbewusstsein stand.
Ja, wie
ich,
auch.
Ne, ich fand dich halt immer irgendwie cool und lässig.
Nein,
weil, fand dich cool und lässig, okay. Weil du hattest ja auch diesen norddeutschen Charme für mich so ein bisschen schnodderig.
Ja, den hatte ich, ne?
Ja.
Schnodderig war ich wirklich.
Aber ich fand es schon lässig. Ja. Und ich hatte halt null Selbstbewusstsein.
Das glaube ich dir auch.
Ne? Gar nicht. Ich war eigentlich schüchtern und tief erschüttert noch und habe mich so im Laufe der Jahre da so rausgearbeitet und würde mich heute auch als eine sehr selbstbewusste Frau bezeichnen.
Aber das möchte ich da gerne zurückspiegeln, weil ich habe dich auch immer als sehr, sehr selbstbewusst wahrgenommen.
Ach, ja,
und vor allem immer als extrem witzig und humorvoll.
Das war ich auch immer.
Ja,
da fände ich mir auch ein Ei drauf. Oh, wie eingebildet kann man sein.
Nein, aber ich finde das super, aber wenn es stimmt, dann ist es auch richtig. Ne? Dann, das
ich finde mich auch einfach wirklich schweinewitzig.
Ja, du bist auch schweinewitzig.
Schön, wenn ich auch die Einzige bin, die über die Gags lacht, das ist egal.
Ja, nee, das glaube ich nicht.
Ja.
Ich glaube, da haben immer ganz viele mitgelacht.
Ja, verrückt, ne?
Ja, total.
Ja, du hast es eben im Fragebogen schon gesagt, Bielefeld ist für dich Heimat geworden in dem Moment, als du auch hier eine Familie gegründet hast. Ne? Du bist verheiratet, du hast einen Sohn, ihr lebt hier zusammen in Bielefeld. Was hat sich da verändert? Ist das dann das berühmte Wurzelwerk, was sich da in den Boden gerammt hat?
Ja, ich glaube schon. Hm. Also ich kann das gar nicht sagen, aber ich habe über Jahre immer, wenn ich in Bielefeld war und gesagt habe, ich fahre jetzt irgendwie zu meinen Eltern, habe ich gesagt, ich fahre nach Hause. Und da habe ich irgendwann mal, Jahre später, habe ich da mal so drüber nachgedacht. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich jetzt nicht mehr sage, ich fahre nach Hause, sondern ich fahre zu meinen Eltern. So. Und wenn ich bei meinen Eltern bin, sage ich, oh, jetzt fahren wir wieder nach Hause. Also das hat sich irgendwie umgedreht und daran habe ich gemerkt, okay, irgendwas hat sich da jetzt im Kopf verändert. Und das war tatsächlich, ich habe mich in Bielefeld immer wohlgefühlt. Das erste Jahr hier an der Uni war schwierig, weil man ja kaum Menschen aus Bielefeld kennengelernt hat, sondern echt nur Menschen, die auch zugezogen waren, weil die Bielefelder sehr für sich blieben so. Aber das ging dann trotzdem und man hat sich's dann hier irgendwie schön gemacht. Und dann hat sich Bielefeld ja auch sehr entwickelt über auch verschiedene Plätze und Außengastronomie, wo man sich dann immer lieber auch aufhielt so. Das war dann irgendwann wirklich nett und die Studentenszene ist in Bielefeld ja auch toll. Also habe mich immer wohlgefühlt und bin dann natürlich auch über die Arbeit bei der Neuen Westfälischen, habe ich sehr viele Menschen kennengelernt. Auch gut. Aber dann, dass ich so richtig so verankert war, das ist erst mit meinem Sohn auch passiert und mit seiner Lebenswelt, der Lebenswelt von anderen Menschen, die ich über die Kita, über den Fußballverein irgendwie wahrgenommen habe. So. Und dieses so ein Zugehörigkeitsgefühl auch privat, das hat irgendwie erst dazu geführt, dass ich jetzt wirklich denke, ja, jetzt bist du richtig in Bielefeld angekommen, hier bist du richtig zu Hause. So.
Du hast einen kleinen Bielefelder zu Hause, ne?
Ich habe einen kleinen Bielefelder zu Hause, genau.
Durch und durch.
Ja. Das stimmt.
Ja.
Ja. Mein Mann ist allerdings auch Bielefelder. Der ist in Bielefeld geboren, aber dann irgendwann in die Umgebung gezogen. Aber ja, also auch gefühlt ist er Bielefelder.
Ja. Bringst du noch was Norddeutsches mit in die Familie?
Was Norddeutsches mit? Na klar, ich meine, also irgendwie, ich bin ja Norddeutsch und bleib Norddeutsch. Und ich glaube, wir fahren auch noch regelmäßig hoch und besuchen auch meine Eltern. Meine Schwester lebt noch da. Und ich habe noch ganz viele Freunde auch in Norddeutschland. Wir sind da auch immer noch sehr vernetzt, auch über den Handballverein. Wir haben früher alle zusammen Handball gespielt. Insofern, das bringe ich, glaube ich, alles mit ein. Und mein Sohn erlebt das ja auch dann in Norddeutschland. Ja, also ich glaube, dieses irgendwie so dieses, also dieses Authentische, was ich mir in meinem Beruf auch immer bewahrt habe, das ist, glaube ich, auch ein bisschen Norddeutsch. Ich glaube, wenn man mich erstmal kennengelernt hat, manchmal höre ich auch, dass es manchmal tatsächlich Vorurteile gibt. So, wer ist das denn und wie ist die denn und so. Aber wenn man mich da mal kennengelernt hat, glaube ich, bin ich ein ganz netter Mensch. Das ist
voll
typisch für die Norddeutschen.
Ja, weil du eine Zeit brauchst, um dich zu öffnen.
Ich glaube auch das, weil ich natürlich auch erstmal gucke, wer. Aber das hat sich natürlich auch irgendwie so mit dem Job verändert. Jetzt manchmal poltere ich auch total los, merke ich. Und merke, dass ich auch die Menschen, die mich noch gar nicht kenne, voll überfordere damit. Dass ich gar nicht erst abwarte so und sehr leicht dann irgendwie mit Menschen dann so ins Gespräch komme. Das ist natürlich wieder sehr untypisch Norddeutsch tatsächlich. Aber früher war das so. Früher hat es ein bisschen länger gebraucht. bis man mich richtig kennengelernt hat. Ich glaube, das ist natürlich auch immer noch so, bis man wirklich sich öffnet und ein bisschen was von sich persönlich erzählt. Das braucht ja auch einen Moment, ja.
Ja, ja, was das angeht, bin ich, glaube ich, Rheinländerin.
Ja, da bist du ganz anders, ne? Stimmt. Ja.
Herz auf
überhaupt
der Zunge.
Vom ganzen Gemüt her, so. Genau.
Ja, ja.
Ja, ich bin wahrscheinlich schon im ersten Zugang erstmal ein bisschen ernster.
Mhm.
Ja, und auch zurückhaltender, das kann sein, ja.
Ja, du wirkst auf mich immer sehr gewissenhaft.
Eieiei, gewissenhaft ist ja schlimm.
Findest du das schlimm?
Gewissenhaft ist ja so typisch deutsch, ne? Ja, weiß ich nicht. Ja.
Ja, ich finde, das ist aber was ganz Gutes, gerade im Beruf, gerade im Journalismus.
Okay.
Ja.
Dann nehme ich das mal als Kompliment.
Ja, total.
Ja, gewissenhaft ist natürlich auch nichts Schlechtes, das stimmt. Aber es klingt auch sehr ernst.
Ja, aber du wirkst ja auch erstmal ernst und du hast ja auch ernste Seiten. So ist es nicht. Du nimmst deinen Beruf super ernst.
Na, muss man ja. Sonst würde es ja nicht funktionieren. Das ist so. Ja.
Ist dir das klar, dass du auch als stellvertretende Chefredakteurin, als langjährige Redakteurin, als jemand, die halt auch kommentiert in der Stadt, dass du auch Einfluss hast?
Ja, manchmal wird einem, also wenn ich so im Alltag da sitze und auch kommentiere, macht man sich das nicht so bewusst.
Mhm.
Also natürlich weiß man es irgendwie, man macht es sich nicht so bewusst. Und dann trifft man manchmal so einen Punkt, so einen neuralgischen, ganz sensible Punkte auch, wo man dann plötzlich so aus der Leserschaft so ein Feedback bekommt und sich dann erstmal hinsetzen muss und sich überlegen muss, okay, noch mal, du hast Verantwortung, denk noch mal mehr drüber nach. Mhm. Da muss wirklich jedes Argument, was du vorbringst, das musst du auch wirklich zu 150% vertreten.
Ja.
Und dann musst du das auch wirklich so darstellen, dass die Menschen es auch wirklich so verstehen, wie du es meinst.
Mhm.
Weil ganz oft merke ich, dass es dann Missverständnisse gibt, dass ich was geschrieben habe und es falsch verstanden wird. Das ist das ganz Ungünstige dann, weil man sich dann rechtfertigen muss für was man eigentlich gar nicht glaubt und auch gar nicht vermitteln wollte. Und da merke ich manchmal aber schon, dass man natürlich mit bestimmten Kommentaren, mit Leitern, überhaupt mit dem, was wir schreiben und berichten, bin ja letztendlich auch dafür verantwortlich, was die Kollegen schreiben, dass man natürlich da eine Machtposition hat und Dinge halt schon in die eine oder andere Richtung bewegen kann.
Ja.
Ja, das ist so.
Und dass du das ernst nimmst, das finde ich gewissenhaft.
Ja. Aber Journalisten, die das nicht ernst nehmen, haben in diesem Job auch nichts verloren, tatsächlich.
Ja. Gibt aber genug davon.
Leider.
Ja.
Ja.
Sowieso hat sich der Job total verändert in den letzten 20 Jahren.
Also absolut. Wenn ich in den letzten 20 Jahren, wenn ich mich daran erinnere, an meine ersten Jahre damals, ich bin ja tatsächlich angefangen bei Radio Bielefeld.
Mhm.
Genau, da haben wir uns dann auch getroffen.
Ja.
Dann aber zur Neuen Westfälischen gegangen. Also das, wenn ich das von damals vergleiche, hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir heute machen. Nichts mehr. Also wir beschäftigen uns ja mit dieser digitalen Transformation von morgens bis abends, haben auch alle Arbeitsprozesse umgestellt und es ist einfach ein vollkommen anderes Arbeiten.
Ja.
Auch wie wir Themen heute entwickeln, wie die aufgeschrieben werden, hat sich alles auf links gekrempelt.
Ja. Macht dir das Freude oder gibt es auch Momente, wo du sagst, boah, halt, stopp, ich möchte schreiben, ich möchte wirklich nur diesen Oldschool-Journalismus vielleicht auch wieder zurück.
Na gut, dieses halt, stopp, ich möchte schreiben, das ist ja schon ein Punkt, den ich ganz bewusst gegangen bin, schon als ich habe ja 10 Jahre tatsächlich die Lokalredaktion Bielefeld geleitet.
Mhm.
Meine Güte, Zeit vergeht. Da fing das schon an, dass ich deutlich weniger geschrieben habe und merkte so, irgendwann wolltest du ja diesen Beruf ausüben, weil du unbedingt schreiben wolltest, recherchieren wolltest. Das hat ja Spaß gemacht, ne? Und dann merkte ich so in der ersten Leitungsfunktion, das war ja schon die zweite Leitungsfunktion, nachdem ich in Bünde auch Redaktionsleiterin war, aber da habe ich noch ganz viel geschrieben. Aber in Bielefeld war das dann schon deutlich weniger, weil die Redaktion auch sehr groß war und man kam einfach nicht mehr dazu. Aber so ein paar politische Sachen, Politik ist mir ja sehr wichtig, habe ich dann trotzdem noch machen können. Als ich dann aber gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, in die Chefredaktion zu gehen, da war mir klar, okay, da hast das alltägliche Schreiben als Autorin ist damit vorbei.
Mhm.
Man schreibt dann noch Leiter, Kommentare, aber und Newsletter im Zweifel auch so ein neues Ding.
Ja.
Mehr nicht. Den Schritt bin ich dann schon ganz bewusst gegangen.
Mhm.
Und das war aber auch dann für mich okay. Manchmal vermisse ich das noch, weil das ja wirklich das ist, was einem auch wirklich Freude macht. Aber klar, das andere, dass wir heutzutage, damals, als wir noch so ganz oldschool für die Zeitung geschrieben haben. Da sind wir einfach dahergegangen, haben aus dem Bauch raus uns ein Thema erdacht und haben das aufgeschrieben und haben gedacht, ja, das wird der Leser schon lesen. Was so, ne? Hat uns ja auch nicht weiter interessiert. Stand dann in der Zeitung, war alles gesagt. Und dann kamen aber so die ersten Möglichkeiten, dass wir dann sehen konnten, was lesen denn die Menschen überhaupt so in der Zeitung. Das Ganze nannte sich damals dann tatsächlich Lesewert. So ein Programm, wo wir dann wirklich reingucken, wo wir erstmal mit so einem Panel von Lesern, denen wir so einen Stift gegeben haben, dann erleben konnten, okay, was lesen die überhaupt und was nicht. Und damals gab es schon so einen Trick. Die ersten 3 Wochen wurden gar nicht gerechnet, weil wir schon wussten, dass die dann so ganz akribisch Politikartikel lesen und Kommentare lesen. So nach 3 Wochen stellt sich das normale Leseverhalten ein und dann wird so die Panoramaseite gelesen und hier mal ein Kreuzworträtsel und da so die Todesnachrichten. So, also fangen wir erst nach 3 Wochen an, überhaupt zu berechnen, was die Leser, worauf die Leser besonders gucken in der Zeitung. Und da hatten wir schon die ersten Schockmomente und dachten, okay, das, was wir für ganz, ganz wichtig und relevant erachtet haben, wir Journalisten, das interessiert da draußen die wenigsten. So, ja. Ne? Und dann ging das ja weiter und es wurde ja ein Riesenthema mit Reichweite im Digitalen. Wir können jetzt natürlich jeden Leser, der bei uns auf die Seite kommt, durchleuchten. Wir wissen, wie lange er einen Text liest, wo er aussteigt, wie lang die Media Time ist, also die Zeit, wie er überhaupt wie lange er überhaupt auf dem Artikel ist. Und. Wir wissen das alles. Und das hat natürlich Journalismus voll verändert.
Ja, total.
Und viele sagen nicht unbedingt zum Guten. Weil sich natürlich Journalismus jetzt auch ausrichtet auf Nutzerbedürfnisse und wir nicht mehr, das andere sind ja die klassischen Soll-Themen, also Politik-Themen, das musst du wissen, weil es ist für dein Leben wichtig. Da müssen wir Journalisten uns heute mehr überlegen, ja, die Themen wollen wir immer noch setzen, aber wie bereiten wir sie denn auf? Na, das ist der springende Punkt. Und da sind wir gerade dabei, das wirklich mit den Kollegen ganz intensiv auch zu üben, dass wir relevante Nachrichten immer noch als unseren Hauptfokus betrachten. Das ist unser Geschäft, müssen wir auch machen. Aber wir müssen lernen, die Geschichten so aufzuschreiben, dass sie im großen, weiten World Web auftauchen und die Leser es wahrnehmen. Ne?
Denn die Konkurrenz ist riesengroß. Die Schnelligkeit hat sich ja einfach total verändert. Ne? Ja. Gerade für euch Printschaffende.
Ja.
Für uns im Radio war es noch mal ein bisschen was anderes, als die ganzen digitalen Themen dazu kamen, weil wir eh immer total flotti unterwegs sein mussten.
Ja. Haben wir auch viel gelernt vom Radio.
Ja.
Das ist so. Weil wir erstmal lernen mussten, schnell zu sein.
Ja.
Also bei uns war Andruck irgendwie 20, 30 Punkt, ne? Und dann war der Tag vorbei.
Ja.
Und jetzt sind wir natürlich 7 Tage die Woche, 24 Stunden online. Das hat uns total verändert.
Ja.
Ja.
Ich merke das gerade, während wir so sprechen. Andrea, kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir ganz viel über früher reden?
Ja. Das ist so. Und das darf man eigentlich gar nicht. Ich meine, wir sind ja Mitte 40. Das muss man mal einmal, ne? Mitte 40. Wir sind auf keinen Fall alt.
Nein, ich fühle mich mega jung. Ja.
Genau, ich mich eigentlich auch. Aber trotzdem, dadurch, dass man schon so lange in diesem Job auch ist und dieser Beruf sich so verändert hat über das Digitale, kommt man sich manchmal vor wie so ein, ja, weiß ich auch nicht.
Dinosaurier?
Wie so ein Dinosaurier. Man sagt ja tatsächlich bei uns auch die Print-Dinosaurier.
Ja. Es ist verrückt. Ich meine, wir sind beide seit über 20 Jahren im Job.
Ja.
Aber kannst du dieses Gefühl nachvollziehen, dieses, hä? Kann das sein? Ich bin doch gerade erst 25. Wie kann ich denn jetzt schon 20 Jahre im Job sein? Gut, wenn ich Rücken habe, sehe ich das auch noch mal alles ein bisschen anders, aber.
Aber das ist echt verrückt, ne? Also wenn man sich das mal klar macht, wie schnell diese Jahre vergangen sind. Und man überlegt ja dann auch, wie wird's in den nächsten 20 Jahren?
Total. Weil, ich meine,
wir haben ja noch locker 20 Jahre vor uns. Also wenn sich das so rasant verändert wie in den vergangenen 20 Jahren, da muss man auch sagen, die Veränderung begann ja langsam. Also so, ich kann mich an die erste riesen Medienkrise 2003 erinnern. Da ging das los, zumindest für die Printmedien. Radio war ja damals noch nicht betroffen, aber die Printmedien merkten so die ersten Abbrüche im Zeitungsgeschäft. Dann veränderte sich das schon alles, aber sehr gemächlich. Und ehrlich gesagt, die letzten 5 Jahre, die hatten es bei uns voll in sich. Also da hat sich wirklich alles nochmal richtig auf links gedreht.
Ja.
Und in einer Geschwindigkeit, wo ich auch verstehe, wenn der ein oder andere sagt, nett, und vor allem auch diejenigen, die dann jetzt kurz vor dem Ruhestand sind, sagen, das ist mir jetzt echt wirklich alles zu viel, da blicke ich nicht mehr durch.
Ja.
weil es auch wirklich viel ist.
Ja, ja, und wenn es in diesem Tempo weiterbleibt, in dieser Schnelligkeit, kannst du dir vorstellen, dass für dich irgendwann der Punkt kommt, wo du sagst, ey, ich schnall's nicht mehr?
Ja, man macht sich zumindest die Sorgen, dass das so ist. Ne? Also ist ja schwierig. Man weiß ja nicht, wie man in Zukunft auf neue Technologien reagiert. Also es geht ja vor allem um neue Technologien. Ja, und man hat sich, ich glaube schon, dass wir natürlich jetzt eine Generation sind, die sich ja ganz oft neu gewöhnen musste an neue Technologien, neue Dinge, die dann da kamen. Und wir schon anders als unsere Elterngeneration einfacher da mit umgehen können, weil wir es einfach gelernt haben. So.
Trotzdem empfinde ich das auch so, dass manchmal der Speicher schon ziemlich voll ist.
Ja, ist auch so. Also ich meine, das Riesending haben wir erst noch vor uns.
Ja,
das ist
ja.
KI, ne?
Ja, ja, klar.
Ich glaube schon, dass das nochmal alles richtig, richtig verändern wird. Und gar nicht nur zum Schlechten. Mhm. Also es wird Dinge geben, die sich tatsächlich nicht zum Guten verändern, aber es wird auch nochmal ganz, ganz viele Dinge geben, die sich nochmal deutlich für uns verbessern und unseren Alltag auch erleichtern. Ne?
Und so oder so, es gehört zu unserem Job. Und ich glaube auch, dass es sowohl zu deiner Persönlichkeit als auch zu meiner gehört, nicht immer nur rückwärtsgewandt zu sagen, ach, weißt du noch damals, sondern ne, du bist schon ja auch einfach total neugierig, was kommt da noch und so.
Ja, interessiert mich auch.
Ja.
Also da bin ich tatsächlich eher neugierig. Und ich bin auch, merke ich so, eher jemand, der darauf positiv guckt, in einer positiven Erwartungshaltung.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch jetzt nicht ganz unwichtig. Ich freue mich drauf und ich nehme die Dinge dann auch gerne so an und probiere sie aus. So. Mhm. Wir experimentieren auch gerade sehr, sehr viel mit ChatGPT und haben jetzt auch einen eigenen KI-Buddy entwickelt für die Redaktion und versuchen da jetzt auch wirklich gerade alle Kollegen einzuführen, dass die den auch nutzen, weil es auch einfach unseren Alltag total erleichtern kann bei ganz vielen Dingen, wo wir nicht Inhalte einfach übernehmen, die uns ChatGPT da zusammenschreibt. Darum geht es überhaupt nicht, ne? Sondern es geht um ganz einfache Kniffe, um ganz einfache Dinge, wie das Allereinfachste ist, ich habe ein Interview, das ich früher aufgenommen habe, über eine Dreiviertelstunde, da bin ich mit diesem Interview in die Redaktion gegangen, dann habe ich mir das angehört, transkribiert, nochmal aufgeschrieben, dann musste ich kürzen, umstellen. Das Ganze hat Stunden gedauert. Heute werfe ich die Audiodatei einfach rein und ich kriege rausgespielt einen aufgeschriebenen Text als Interview und kann dann auch schon mal in dieser KI sagen, schreibe es mir schon als Frage-Antwort-Stück auf. Und dann habe ich erstmal mein Interview, das ich geführt habe, als vorgeschlagenes Stück. Und dann muss ich natürlich reingehen und das bearbeiten, ist ja selbstverständlich. Aber ich spare tatsächlich mindestens 2 Stunden ein, wo ich dieses andere alles nicht mehr machen muss.
Ja.
Und das ist einfach richtig gut. Ja. Ne? Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, KI zu nutzen für uns.
Und da ist überhaupt nichts Schlimmes dabei?
Nee,
überhaupt
nichts Schlimmes dabei.
Also früher haben wir mit einer Schreibmaschine geschrieben. Das war auch umständlich, das Blatt da rauszuziehen. Jetzt haben wir diese Technologien. Dennoch, gerade der Journalismus steht da auch vor Riesenherausforderungen, was Deepfakes angeht und so weiter und so fort.
Absolut. Das ist ein Riesenthema. Also da überlegen wir uns auch immer schon, wie wir uns da unterscheiden können von KI-generierten Nachrichten. Weil es wird so kommen. Es wird Medienplattformen geben, die werden ausschließlich KI-generierte Inhalte rausgeben. Ja. Das wird sowas sein, Lottozahlen, Bundesliga, Berichterstattung über Love Island, über diese Trash-Formate im TV. Ja. Also alles das, wo es so viel Zeug im Internet gibt, dass KI das einfach generieren kann, nett aufbereitet. Da braucht man keine Journalisten mehr dafür. Aber da, wo wir uns wirklich auszeichnen, ist gerade hier vor Ort im lokalen, regionalen, mit unseren Gesichtern und unseren Namen, die dahinter stehen, wirklich sorgfältig recherchierte Inhalte, vernünftig aufbereitet. Ja. Das wird der Mehrwert sein, den wir bieten können. Das ist ganz entscheidend. Das macht uns auch gar nicht so viel Sorge. Was uns noch viel mehr Sorge macht, ist, wie verändert KI Google? Also wir sind ja, ist ja auch kein Geheimnis, natürlich schon sehr darauf angewiesen, dass wir bei Google gefunden werden. Wenn man was googelt, dass dann ein toller, guter Text der Neuen Westfälischen auftaucht und man dann da drauf klickt. Das ist für uns wichtig, wegen Anzeigen, Erlösen und so weiter und so weiter. Bei KI wird es schon zeitnah so sein und in Amerika gibt es schon die ersten, oder in den USA gibt es schon die ersten Beispiele, wo es eine KI-Suche gibt, wo ich meine Suche eingebe und dann kriege ich Inhalte aus verschiedenen Angeboten, Medienangeboten zusammen, einfach als einen Audiobeitrag, als was auch immer, wo einfach unsere hart recherchierten Inhalte, zeitaufwendig recherchierten Inhalte einfach aufgehen in so einen Gesamtbericht.
Ja.
Und dann nicht mehr die Menschen auf unsere Seite gelenkt werden, sondern dann schon vollumfänglich informiert sind.
Mhm.
Und da ist so eine Abbruchkante, da wird's für uns echt schwierig. Und da wissen wir noch nicht so richtig, wie das wohl funktionieren kann. Wir kennen jetzt erste Beispiele. Die New York Times hat da Verträge mit den großen Playern ausgehandelt, mit Meta zum Beispiel, und versucht da schon mal prophylaktisch Geld zu bekommen für das, was da in dieser Suchmaschine dann an Inhalten von der New York Times auftaucht. Axel Springer versucht es auch. Das ist alles bisher sehr mäßig erfolgreich. Und wir als kleines Medienhaus in Bielefeld sind da viel zu klein. Da müssen sich wirklich alle Medienhäuser fast europaweit zusammentun, um sich da dann mit den großen Playern zu einigen.
Ja.
Ja.
Große Herausforderung.
Genau, das ist echt ein entscheidender Punkt.
Ja. Sind das Momente, wo du sagst, boah, das ist hart, oder wo du sagst, nee, das ist eine Challenge?
Nein, das ist schon hart.
Ja.
Also das ist eine Challenge mal wieder. Was manchmal daran so ein bisschen bitter ist, ist, dass wir das nicht selber in der Hand haben. Na? Wir können ja, wer weiß, wie gute Inhalte machen, wenn die am Ende in so einer KI-generierten Search-Geschichte im Internet untergehen, weil uns niemand mehr findet, dann ist es wirklich schwierig. Dann ist es auch keine Challenge mehr, sondern dann stehen wir abseits des Spiels und müssen gucken, ja, entwickelt sich die Technik wieder irgendwann so, wie wir sie brauchen, ne? Aber ich meine, das gilt ja auch nicht nur für Journalismus. Gott, das gilt für unglaublich viele Berufe, ne? Die da genauso am Seitenrand stehen.
Absolut.
Ja.
Total. Ich fand es gerade ganz spannend, dich auch ein bisschen zu beobachten, als du erzählt hast, weil du so brennst.
Ist das so?
Ja, voll. In meiner Wahrnehmung total.
Das liegt natürlich auch daran, dass wir beschäftigen uns gerade wirklich von morgens bis abends mit diesem Thema, ne?
Ja.
Und überlegen, wie wir den Verlag natürlich in eine erfolgreiche Zukunft bringen können.
Aber hättest du keinen Bock gehabt, jetzt darüber zu reden, weil es einfach viel zu viel ist, dann hättest du es nicht getan.
Das mag sein, aber dann wäre ich ja auch in diesem Beruf jetzt gerade in dieser Position nicht die Richtige. Das wäre ja schon blöd. Ja,
das stimmt.
Also diese Challenge musst du ja angehen. Du musst ja erstmal, ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, das mit der Technik, dass du da nur am Spielfeldrand stehst, das ist so. Aber was wir jetzt ja machen können, ist, wir können ja jetzt wirklich die gesamte Redaktion, letztendlich das gesamte Haus, so optimal in Stellung bringen, dass wir vorbereitet sind auf das, was da kommt. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade wirklich die Challenge.
Ja.
Wenn wir die hinkriegen, ist schon mal viel gewonnen.
Ja.
Ja.
Könntest du dir vorstellen, beruflich nochmal was komplett anderes zu machen?
Ich sage immer, ich kokettiere immer so ein bisschen damit, dass wenn das alles total schief läuft, dass ich dann irgendwie, ich würde auf keinen Fall in irgendeine Pressestelle gehen wollen oder so. Mhm. Ich würde tatsächlich am liebsten gerne irgendwo, klingt auch beknackt, aber eine Eisdiele oder so ein kleines Café, ein schönes Plätzchen aufmachen. Mhm. Einfach was ganz anderes, wo ich irgendwie überhaupt nicht mehr irgendwie ständig drüber brüten muss, was schreibst du jetzt, was machst du, wie kriegst du die Redaktion jetzt nach vorne, sondern einfach, einfach schönes Eis machen.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen.
Ja.
Als ich ausgestiegen bin aus dem täglichen Journalismus, musste ich auch erstmal eine News-Sperre haben, weil ich einfach über 20 Jahre so viele Nachrichten auch gemacht habe und damit konfrontiert war. Und dieses Bedürfnis, oh, jetzt irgendwas ohne Nachrichten, nur mit Eis.
Ja, das ist genau.
Cool.
Ja, oder?
Ja, total.
Also, ich glaube, es würde nie so weit kommen. Ich weiß es nicht. Aber das
wird
ist so,
es nicht.
Aber das, ehrlich gesagt, ich glaube manchmal, deswegen verkrampfe ich auch nicht, muss ich ja sagen. Verkrampft man nicht, wäre ja falsch. Weil ich kann mir vorstellen, wirklich was vollkommen anderes zu machen. Übrigens auch, weil ich weiß noch, wie viele Gedanken ich mir gemacht habe. Ich habe es mir rausgenommen, damals auch als Leiterin der Lokalredaktion Bielefeld, ein Jahr Elternzeit zu nehmen.
Mhm.
Das hat mir damals ein Kollege, Namen darf ich auch nennen, Carsten Heil, ermöglicht. Der hat mich vertreten, das war super gut und konnte mich ein Jahr rausnehmen. Und ich dachte vorher, um Gottes Willen, kannst du ohne diesen Beruf, kannst du ohne dieses, hier jeden Tag in der Redaktion sein? Was machst du da den ganzen Tag? Und ich glaube, es hat keine 2 Wochen gedauert und ich war so drin. Ich habe es ehrlich gesagt nicht vermisst.
Mhm.
Und ich hatte so viele andere Dinge zu tun und konnte so viel mit mit mir anfangen, dass ich überhaupt nicht Angst davor habe, dass ich das nicht wieder könnte. Also
ja.
Ja, und das beruhigt mich auch sehr.
Total, du bist auch ja. kein Typ, dem es langweilig wird, ne?
Nee,
ich auch
war
nicht
noch nie langweilig.
Nee, ich kenne das nicht.
Ja, nee, ja. ganz im Gegenteil. Ich hatte gestern zum Beispiel einen freien Tag und mein Mann sagt auch, du bist ja total bekloppt. An diesem freien Tag hatte ich vorher schon irgendwie 5, 6 Sachen, die ich unbedingt erledigen musste. Und dann bin ich auch stundenlang im Garten gewesen und wir haben einen ziemlich großen Garten und habe da irgendwie gekreucht und gefleucht. Also ich habe immer viel zu viel vor, als dass ich mich hinsetze und denke, oh Gott, ja. was kannst du denn jetzt wohl mal machen?
Ja, aber ich kann auch ganz wunderbar auf dem Sofa liegen und an die Decke starren und da ist mir nicht langweilig.
Nee, voll, kann ich auch. Das kann ich auch.
Ja, guck genau. mal. Wir beide.
Ja, damals, wir beide, ne?
Wir damals in der blöden Vorlesung und jetzt sind wir hier.
Ja.
Andrea, ich danke dir für die Einblicke. Es war super.
Ist schon vorbei.
Wir können auch noch irgendwo Kaffee trinken gehen.
Nein, war sehr schön.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.